Schön, dass ihr da seid. Ja, das Thema, ich habe mich verrechnet, das liegt mir ganz nah. Ich kriege jetzt vom Finanzamt Bescheid über den Lohnsteuerjahresausgleich. Und ich habe mir gedacht, ich kriege was wieder, aber ich muss leider 13,50 Euro überweisen. So ist das. Manchmal verrechnet man sich so in Dingen, die vielleicht nicht so gravierend sind, aber manche Dinge sind manchmal sehr gravierend. Da hat man sich irgendwie was ausgemalt, was ausgerechnet und dann hat man sich plötzlich verrechnet. Es passiert auch immer wieder mal. Und dann ist man sehr überrascht über das Ergebnis. Und der Mensch lebt ja von Überraschungen. Das fängt schon an mit dem Überraschungsei bei den Kindern. Wenn man das öffnet, kommt da mal ein Blödsinn raus und man ist überrascht als Eltern, was da für ein Blödsinn drin ist. Und so ist man permanent immer überrascht. Das Leben ist voller Überraschungen. Es gibt aber auch positive Überraschungen. Ich habe gestern eine Trauung gehabt, war überrascht. Die waren schon, was weiß ich, 10 Jahre befreundet, haben jetzt geheiratet. War überrascht, dass sie immer noch glücklich sind, haben jetzt geheiratet, haben Nägel mit Köpfen gemacht. Das ist was sehr Schönes. Manchmal ist das ja ganz anders, dass man sich nach 10 Jahren wieder trennt. Aber da war es ganz nett. Das hat mich überrascht, weil ich dachte, das wird nie was. Aber so überrascht uns Gott auch manchmal in Dingen, in Bereichen, wo wir denken, das wird nie was. Und sich überraschen zu lassen, denke ich, das hat auch mit Glaube und Vertrauen zu tun, weil Gott immer etwas bewirken möchte, mit dem wir nicht rechnen. Und ich habe mir mal so die Frage gestellt, wenn ich Jünger Jesu gewesen wäre, also wenn ich damals zur Zeit Jesu gelebt hätte und Jünger gewesen wäre, wäre ich da schlauer als heute? Wäre ich schlauer als heute? Oder wäre ich geistlicher als heute? Das ist eine Frage, die ich einfach mal heute Morgen in diesen Raum werfen möchte. Wäre ich schlauer sozusagen als heute? Ich habe mich auch, ich verrechne mich immer wieder neu. Heute zum Beispiel habe ich mich auch verrechnet. Ich wusste aber, dass der Gottesdienst um 10.30 Uhr anfängt. Aber ich habe, weil ich ohne Sekretärin war, ich habe selbst einen Termin angenommen. Das ist bei mir immer sehr schwierig. Dann findet immer eine Doppelung statt. Ich habe leider noch einen Termin um kurz nach 12 heute Mittag. Seid bitte nicht böse. Ich habe mich da verrechnet. Seid bitte nicht böse, wenn ich den Gottesdienst eher verlasse. Das ist nicht rein demonstrativ, sondern weil ich noch einen Termin habe. Bitte, ich bin sehr, sehr gerne bei euch und habe mich auf diesen Termin gefreut und habe gesagt, ich ziehe das hier durch. Und ziehe das nicht nur durch, sondern gerne durch, weil ich gerne bei euch bin. Aber nach der Predigt werde ich sozusagen verschwinden. Aber ich bin über Facebook erreichbar. Wenn irgendeiner was hat, kann er das machen. Oder am besten über Schloss Ascheberg. Christine, meine Sekretärin, die gibt das alles weiter. Also wenn ihr irgendwas habt, dann könnt ihr gerne kommen, wenn aufgrund der Predigt, die ich jetzt halten werde. Ich habe noch gar nicht angefangen. So, jetzt beten wir noch zusammen und dann fange ich an. Herr Jesus, das Wort verrechnen, das ist immer so ein Wort, das kennen wir zwar. Und keiner verrechnet sich gerne, sondern wir wollen immer auf Nummer sicher gehen. Wir wollen richtig planen, wir wollen richtig zu richtigen Ergebnissen kommen. Und wir lernen aber immer wieder neu, wie sich Menschen verrechnen in Planung. Denken wir an den Berliner Flughafen oder Stuttgart 21 oder vielen andere Dinge, das uns immer so vor Augen geführt wird, wenn uns sich wirtschaftlich Leute verrechnen. Oder denken wir an Bereiche, wo wir sagen, das kann doch nicht wahr sein oder das geht doch überhaupt nicht an und wie kann das eigentlich passieren? Aber wenn wir so in unserem Bereich denken, Herr Jesus, dann gibt es da auch so Situationen, dass wir uns als Christen auch manchmal verrechnen, weil wir mit dir nicht rechnen, weil wir dich manchmal so ausgrenzen in Situationen, weil wir denken, nee, da müssen wir ran, da müssen wir die Berechnung wahrnehmen. Aber Herr, du möchtest, dass wir mit dir rechnen, mit den Möglichkeiten, die du hast. Und so bitte ich dich, dass wir heute Morgen etwas von dem mitnehmen, was Berechnung bedeutet für dich. Und so wollen wir uns heute Morgen auch überraschen lassen durch dein Wort. Bitten dich da, dass du uns segnest und dass du schenkst, dass es nicht nur in die Ohren geht, sondern auch ins Herz und dass wir verstehen, um was es geht. Amen. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, da geht es auch um Berechnung. Es gibt Leute, und das kennen wir selbst ja auch aus unserem eigenen Leben, die waren mit Jesus sehr eng zusammen. Zum Beispiel seine Jünger waren sehr eng mit Jesus zusammen. Ich habe mir so immer so als Kind oder als Jugendlicher gewünscht, Mensch, wenn ich mit Jesus zusammen wäre, was wüsste ich heute alles? Da würde ich doch den einen oder anderen Irrweg, den würde ich doch gar nicht angehen, den würde ich doch gar nicht beschreiten, wenn ich wüsste, was Sache ist. Und ich habe immer so geglaubt, wenn ich ganz nah bei Jesus wäre, so wie die Jünger bei Jesus waren, dann würde als Christ sein viel leichter gehen, habe ich mir so gedacht. Vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, dass du gesagt hast, ja, Mensch, wenn so Jesus leibhaftig bei mir wäre, dann wäre das alles ganz anders, dann wäre das alles live und dann würde alles klappen und man würde den richtigen Weg gehen und man würde sich nicht vertun und man wüsste, was Sache ist. Das ist das, was wir uns als Christen ja wünschen, wissen, was Sache ist. Das wollen wir wissen, besonders die Männer wollen immer wissen, was Sache ist. Wenn sie mit ihren Ehefrauen diskutieren sehr gerne, dann sagen die Männer meistens, kommt zur Sache. Kennt ihr das? Frauen brauchen da ein bisschen weiter, die brauchen so einen gewissen Radius, um Dinge zu erklären. Das ist einfach so, deswegen gibt es Mann und Frau, weil die so unterschiedlich sind. Aber ich weiß, wovon ich rede. Gut, und manchmal ist es so, dass man sich auch in Beziehung verrechnet. Und die Jünger, die ganz nah bei Jesus waren, haben sich auch oft verrechnet. Haben nicht geglaubt oder haben nicht so richtig gewusst, was Sache war. Und deswegen gibt es eine sehr schöne Geschichte, wo ich das mal versuche zu analysieren, wo ich das mal versuche deutlich zu machen. Es ist eine bekannte Geschichte, sie steht im Johannesevangelium Kapitel 6. Und da heißt es, danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt, und es zog ihm viel Volk nach. Das war so. Überall, wo Jesus auftrat, war viel Volk um ihn herum. Da waren Leute, die wollten etwas von ihm wissen. Dann gab es auch die sogenannten christlichen Schlachtenbummler, die mal gucken wollten, was da so Sache ist, die so am Zaun stehen und gucken, ob ein Tor geschossen wird oder nicht. Dann waren es Leute, die sehr distanziert waren, die so ein bisschen Jesus beobachtet haben. Das waren diese Leute, die hat er um sich versammelt hat. Und dann waren auch diese ständigen Nörgler da, die immer was zu meckern hatten. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst in deinem Bereich so. Leute, die immer so rumnörgeln. So nach dem Motto, Miegel, Makel, Mägel, ich bin ein kleines Ekel oder so. Naja, solche Leute waren um ihn versammelt. Und Jesus folgten viele Leute nach und Jesus nimmt die Leute wahr. Und es zog ihm viel Volk nach und die Zeichen, die sie sahen, die er an den Kranken tat, das hat er ja gemacht, er hat die Leute geheilt. Und das war ein großes Wunder, das war eine große Tat. Jesus aber ging auf einen Berg mit seinen Jüngern und setzte sich dahin. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Also eine regelrechte Volksfeststimmung. Ich war auf einer Hochzeit eingeladen, da war auch viel Volksfeststimmung, da waren ungefähr 250 Leute. Es war so eine Art Scheunenfest. Und wenn man sowas plant, wenn man sowas organisiert, dann muss man die Sache gut berechnen. Nun hatte man sich um eine Stunde verrechnet. Der Partyservice kam eine Stunde später. Die Leute hatten alle schon Hunger. Und dann wird man langsam nervös und fängt an, auf die Uhr zu gucken. Hoffentlich halten sie die Spannung noch aus. Die ersten Kinder fingen an zu nörgeln und zu plären. Ist ja so, wenn man Hunger hat, die machen sich so bemerkbar. Wir halten uns dann noch, reißen uns noch ein bisschen am Riemen. Nicht? Gucken zweimal auf die Uhr und sagen, jetzt kann es aber langsam losgehen. Aber so, wir halten uns noch so beisammen. Das ist einfach so. Und bei Jesus war das auch so. Wo er versammelt war, war viel Volk. Und Jesus sieht das, er nimmt diese Dinge wahr. Und dann sagt er einen Satz letztendlich zu Philippus, das hat er zu ihm gesagt, er hob seine Augen auf und sieht, das Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Interessanterweise ist Jesus nicht nur geistlich veranlagt, dass er Dinge sagt, Wahrheiten, geistliche Wahrheiten, göttliche Wahrheiten, sondern Jesus war auch ein Mann der Praxis. Er nimmt Dinge wahr, die uns beschäftigen. Er nimmt auch Hunger wahr, er nimmt Durst wahr. Er nimmt unsere Bedürfnisse, die jeder von uns hat, auch wahr. Er nimmt das wahr. Es gibt manche Leute, die meinen, auf irgendwelche menschlichen Bedürfnisse verzichten zu müssen. Die wollen immer geistlicher werden und vernachlässigen ihren Körper und ihren Geist. Das müssen wir nicht, sondern du und ich, so wie wir dastehen, nimmt Jesus uns in seiner Vollwertigkeit, nimmt er uns wahr, in unserem Menschsein, in unseren menschlichen Bezügen, in unseren menschlichen Bedürfnissen. Und deswegen nimmt Jesus auch diese Situation wahr. Er sieht, dass die Leute Hunger haben. Und er geht zu seinem Finanzminister und sagt, Philippus, hier sind so viele Leute, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Wer war scheinbar der Finanzminister? Philippus, ein Mann, und das ist so der erste Punkt, den ich anschneide, Philippus, ein Mann der Zahlen, ein Mann des Wortes, ein Mann, der weiß, wovon er redet. Es ist immer schön, wenn man weiß, wovon man redet. Es gibt viele Leute, die reden von was, von dem sie keine Ahnung haben. Nicht? Deswegen ist es wichtig, dass man weiß, von was man redet. Deswegen bin ich nicht Finanzminister, weil ich mit Zahlen nicht umgehen kann. Da kann ich nicht viel mitreden. Und dieser Philippus, der ist ganz irritiert über diesen Jesus. Aber jetzt sieht er seine Stunde. Manchmal sehen wir ja auch immer so unsere Stunde kommen. Wenn wir so besondere Situationen haben, gibt es so Dinge, wo wir sagen, jetzt kommt meine Stunde. Jetzt kann ich Jesus mal etwas beibringen. Und zwar Mathematik. Ja, kennt ihr das? Wenn man sich in einem Ressort sehr sicher ist, dann haben wir manchmal das Bedürfnis, auch mal das mal raushängen zu lassen. Ne? So, und Jesus stellt ja diese Frage, um Philippus zu prüfen. Und er sagte also, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Das ist das Tolle bei Jesus. All die Dinge, die Jesus zu uns sagt oder zu uns redet, die haben einen ganz bestimmten Grund. Warum? Jesus will uns, dich und mich, fit machen für die Ewigkeit. Und deshalb die Prüfungen, die du tagtäglich vielleicht erfahren musst in bestimmten Situationen, die dienen dazu, dass Jesus dich und mich fit machen möchte für die Ewigkeit. All diese Dinge, die wir hier lernen, dienen der Ewigkeit. Das heißt mit anderen Worten, sie haben Ewigkeitsbestand. Und deswegen steht ihn bei Johannes, und Johannes war ja einer, der ganz besonders auf die Worte von Jesus geachtet hat, auf die Kleinigkeiten, auf das, was auch im Klammern steht. Und deshalb hat er diesen Satz auch aufgegriffen. Das sagt er aber, um ihn zu prüfen. Manchmal gibt es Situationen, wo Jesus dich und mich prüft. Und die Frage ist, wie gehen wir da rein? Wie gehen wir da rein? So ganz nüchtern, realistisch, fundiert. Wenn man das so formuliert, kann man sagen, ja, das ist richtig. Man muss die Dinge nüchtern angehen. Man muss die Dinge klar berechnen. Man muss zu klaren Ergebnissen kommen. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Nicht? Wir kennen alle diesen Satz. Nicht? Wichtig ist, was hinten rauskommt. Bloß rechnen wir mit dem, was Jesus eigentlich durch dich und mich bewirken möchte. Und nun kommt also Philippus' Stunde, er hat nämlich schon angefangen zu rechnen. Ne? Das ist das Tolle an Philippus. Der hat schon mal angefangen zu rechnen, weil er irgendwie damit gerechnet hat, jetzt kommt wieder was von Jesus, wo er mich wieder fordert. Und damit er jetzt sozusagen nicht daneben hängt, fängt er schon mal an zu rechnen. Ist immer gut, wenn Leute Dinge berechnen. Und er sagt also Folgendes, Philippus antwortet ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass ein jeder ein wenig bekomme. Der hat auch schon Bruchrechnung gemacht. Der hat schon angefangen, das, was da noch da war, ein bisschen Brot oder Fisch zu verrechnen. Er sagt, bei aller Liebe, da kriegt noch nicht mal einer ein bisschen davon. Das heißt noch nicht mal ein Gefühl, dass er Brot zwischen den Lippen hat. Also was soll das Ganze? Kennst du das auch? Dass es so Situationen gibt, wo Jesus dir irgendwelche Dinge fragt und du sagst, was soll das Ganze? Ich erlebe das permanent. Ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig, das auch Jesus zu sagen, dass wir sagen, du, was soll das eigentlich? Was willst du eigentlich? Manche Menschen trauen sich das gar nicht mehr, weil sie Angst haben, das, was Jesus sagt, in Frage zu stellen. Nein, das, was Jesus uns manchmal anträgt, wo er uns anfragt, das darfst du auch in Frage stellen. Hallo, das kann der ab. Das kann der durchaus ab. Deswegen, wenn du in irgendwelchen Situationen bist, in irgendwelchen Konflikten, wo du so den Eindruck hast, Mensch, das kann jetzt nicht wahr sein, was soll das? Das darfst du ihm zum Ausdruck bringen. Warum? Damit er dir die Antwort geben kann. Philippus ist sehr berechnet, er sagt, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug. Das heißt mit anderen Worten, du, ich habe mir schon die Mühe gemacht, lieber Jesus. Ich habe schon Berechnungen angestellt. Da hast du über diese Frage noch gar nicht nachgedacht. Da habe ich schon gerechnet. Ja. Da habe ich schon gerechnet. Ja. Und Philippus, das möchte ich ihm einfach zugute halten, Philippus ist einer sozusagen, der mitdenkt, der mitmacht. Das ist keiner, der nicht irgendwie mitgelaufen ist, sondern der sich wirklich, der versucht hat, das zu verstehen, was Jesus tagtäglich gepredigt hat. Das ist ja auch unser Wunsch, auch unser Ziel, dass wir Jesus verstehen, dass wir sein Wort verstehen, was er predigt. Und wenn ich heute Morgen hier predige, ihr Lieben, dann sage ich euch ganz offen und ehrlich, predige ich mir jeden Morgen selbst. Ich predige mir selbst, weil ich manchmal auch so frage. Also es ist nicht genug, dass ein jeder bekomme. Jesus achtet unsere Nachfragen. Jesus nimmt das, was wir sagen, ernst. Das ist erstmal ganz wichtig. Du bist nicht irgendwie so ein Haiopai, der keine Ahnung hat oder was weiß ich. So soll das nicht verstanden werden, sondern Jesus achtet dich mit deinen Qualitäten, mit deinen Möglichkeiten, die jeder von euch hat. Manchmal, als ich das erste Mal das gelesen habe, gedacht, Mensch, Jesus hätte ja auch sagen können, mach mal keine Berechnung, ich habe schon alles im Griff. Ja? Hätte ja sagen können. Ich bin hier der große Meister. War er ja auch. Aber Jesus braucht den Meister nicht raushängen lassen. Sondern wenn Jesus uns prüft, dann dient es dazu, dass wir eine ganz neue Erkenntnis über ihn bekommen und über das, was er für dein und mein Leben vorhat. Das ist das. Das dient dazu, dass du und ich geistlich weiterkommen. Und deswegen stellt er diese Frage. Nicht, um diesen Philippus abzuwiegeln, weil er schon wusste, was er tun wollte. Das geht ja dem voraus. Nicht? Er wusste ja schon, was er tun wollte. Er wollte Philippus nicht abwiegeln. Er wollte einfach fragen, sag mal, inwieweit vertraust du mir eigentlich, dass ich andere Möglichkeiten habe, als diese Welt diese Möglichkeiten anbietet? Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekommt. Und nun schaltet sich aber noch ein Jünger an, nämlich Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Und das ist so einer, der gefällt mir, weil er viel von dem widerspiegelt, wie ich so bin und wie die meisten von euch sind. Einer, der so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in den Tag hineinlebt, aber der so ein bisschen, ist auch kein Loser, ist er auch nicht. Aber einer so ein bisschen, der sagt, irgendwas wird schon kommen. Mögt ihr solche Leute, die sagen, irgendwas wird schon kommen? Viele, die Kinder haben, wissen das, ne? Meine Kinder sind ein großes Beispiel für mich, immer eine große Herausforderung. Ne? Wenn ich sage, du musst jetzt mal das und das angeht, irgendwann wird das schon kommen. Oh, hat er noch Zeit? Keine Eile. Gut Ding will Weile haben. Da geht mir das Messer in der Tasche auf. Kennt ihr sowas? Da fehlt uns so die Geduld. Das gibt es, ja, aber das ist so eine Sache der Unreife. Also dann seid da barmherzig mit den euren Kindern. Und so. Das ist manchmal so, das gehört einfach dazu, da können die Dinge noch nicht übersehen. Das, was du heute übersiehst, sehen viele noch gar nicht. Ne? Da machen wir uns schon Sorgen, nicht? Weil wir sagen, Mensch, pass auf, dies und jenes. Du kannst die Dinge nur weitergeben, aber was das vom Ergebnis her bringt, weiß man nicht. Ne? Ah, cool bleiben. Mein Sohn immer cool bleiben. Ne? Ne? Da schwillt mir der Kamm. Ne? Okay. Dieser Andreas, der wird plötzlich wach. Ich weiß gar nicht, inwieweit er das Gespräch so verfolgt hat, aber plötzlich schaltet er sie ein. Ich habe da eine Idee. Manchmal haben wir so geistlich gute Ansätze. Ich weiß nicht, wie das euch so geht. Da haben wir so ganz gute Ideen, dann zünden wir etwas an und im nächsten Moment macht es Puff. Da geht die Lampe wieder aus. Kennt ihr das auch? Da wollen wir mal sowas anschieben, da haben wir mal eine gute Idee. Da sagen, Mensch, das wäre doch was. Ne? Wenn wir das mal jetzt anfangen würden. Ne? Und plötzlich dann verplempert man sich und plötzlich wird die Sache wieder klein und dann geht das Licht aus und dann ist die Idee gestorben. Wie viele Ideen hast du schon gehabt und als es denn um die Ausführung ging, sind diese Dinge gestorben. Kennst du das? Es gibt auch im geistlichen Leben so viele Dinge, dass wir so Erkenntnisse haben und auf dem Weg dorthin sterben die Sachen immer weiter ab. Kennst du das? Da stelle ich mir manchmal die Frage, was sind das eigentlich Ideen? Sind das Gottes Ideen oder sind das deine eigenen Ideen? Sind das meine Ideen? Was haben wir manchmal angeschoben und haben es dann gleich in den Dreck gefahren? Was nicht mehr weiterging, weil uns das eine oder andere nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat und plötzlich war die Vision verschwunden. Nicht? Ich mag dieses Wort Vision sehr, sehr gerne. Aber es gibt auch eine Vision, die lösen sich immer weiter auf. Jesus hatte eine Vision und eine Mission. Das gehört beides zusammen. Eine Vision zu haben und eine Mission zu haben, das gehört unwillkürlich zusammen. Das müsst ihr, wenn ihr nichts behaltet von der Predigt, aber das müsst ihr heute Morgen behalten. Und dieser Andreas, der sagt, der schaltet sich in dieses Gespräch ein und sagt, du, es ist hier ein Kind. Interessanterweise ist es immer so interessant, wenn so heikle Stellen kommen, immer Kinder ins Spiel. Ja? Es ist hier ein Kind, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Das ist seine Berechnung. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, sagte Andreas damit. Ich war nicht untätig. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Da ist zwar einer da, der hat was. Da werden zumindest 2 satt. Aber wenn man das so in der Gesamtberechnung mal zugrunde legt, bringt das nicht viel. Kennst du das? Das ist unsere Berechnung manchmal. So rechnen wir manchmal. Wir gehen immer vom Ergebnis. Wir sagen immer, bringt es was? Was bringt das? Ja. Das ist immer so, ich finde dieser Satz, was bringt das? Das ist für mich, entschuldige, dass ich das sage, das ist für mich ein ganz ungeistlicher Satz. Was bringt das? Weil das im Grunde genommen das aussagt, was bringt es mir? Manchmal gibt es so Dinge, wo wir die geistlich sehr schön aussehen nach außen hin, aber wo wir uns sozusagen in den Mittelpunkt stellen. Und wo wir sagen, das hat mir was gebracht. Warum? Weil wir uns da wohlgefühlt haben, weil wir anerkannt waren, weil wir beklatscht worden sind, weil alles so wunderbar war und ich mich so regelrecht in diesem Antlitz des Erfolges sonnen kann. Was bringt es mir? Wir haben bei uns ja immer FSJ-Kräfte, ich darf ja jetzt davon reden, ist ja keiner hier. Wir haben bei uns immer FSJ-Kräfte, ich frage die immer, ich sage immer, Leute, wenn ihr anfangt, was habt ihr eigentlich für eine Vision? Da wird es schwierig. Und dann sage ich, was habt ihr eigentlich für eine Mission? Kann man kaum noch definieren. Es gibt viele, die tun sich da so schwer haben, die sehen Ascheberg sozusagen von der ganz anderen Seite. Alle, die mal bei uns gewesen sind, kennen das vielleicht. Das sieht schön aus, direkt am See, Wasser, Stich, Wellen, Segelboot, Surfen. Oh, ist das toll. Wenn die Jugendlichen kommen und sagen, hier lass uns Hütten bauen, hier ist es schön, hier gibt es Kasünd, ne? Alles wunderbar hier, verstehen sich alle, alle sind lieb und freundlich. Die kommen so an und haben dieses Bild vor Augen. Und sehen aber die andere Seite so eines Werkes nicht. Dass es mit Arbeit verbunden ist, dass es auch mit Stress manchmal verbunden ist, dass es mit Hingabe verbunden ist, mit Durchhalten verbunden ist. Dass es wichtig ist, treu zu sein in den Aufgaben, dass man sie erfüllt. Ja, das ist so. Und viele haben diesen Blick nicht dafür. Und wenn sie dann hineinkommen und plötzlich merken, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann sagen die, das hat mir nichts gebracht. Hat mir nichts gebracht. Ihr Lieben, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was es mir bringt, sondern es geht immer darum, was es den anderen bringt. Was bringt es Jesus? Was kann er durch dich bewirken, damit es etwas für den anderen bringt, damit er vielleicht Jesus erfährt, damit er vielleicht geistlich weiterkommt? Das ist eine Sache der Hingabe. Trauen wir ihm was zu? Oder gehen wir schon so gestresst an diese Frage ran? Also es geht nicht, was bringt es mir, sondern was bringt es dem anderen. Das ist die richtige Reihenfolge. Also er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, sagt er, aber was ist das so für so viele? Das heißt mit anderen Worten, der Andreas hat einen ganz guten Ansatz. Wir haben manchmal in unseren Dingen, die wir so vor Augen haben, einen sehr guten Ansatz. Aber wenn es zur Ausführung kommt, dann verhungern wir. Vielleicht müssen wir dann über diese Vision nochmal neu nachdenken. Ob es vielleicht meine Vision war, aber nicht Gottes Vision. Das ist eine Sache des Gebets, eine Sache der Hingabe. Ja? Das ist übrigens mein neues Thema im Herbst, Hingabe. Gut, also der ist ein bisschen weiter, der Andreas. Der hat das schon, der ist schon nah dran. Aber was heißt es so schön, nah am Ziel vorbei ist auch daneben. Ne? Und manchmal ist das so, dann kommen wir nicht ran. Dann sind wir nah dran, aber wir haben das Ziel nicht getroffen. Und nun kommt Jesus ins Spiel und er bringt jetzt eine Situation, die ist ein bisschen sehr brisant. Er sagt, lasst die Leute sich lagern. Es ist aber viel Gras an dem Ort, da lagern sich etwa 5000 Männer plus Frauen und Kinder. So, jetzt sagt Jesus einen Punkt, der für viele Organisatoren, die sich mit Großveranstaltungen auskennen, unmöglich ist. Sie sollen sich lagern. Sie sollen sich setzen. Setz dich mal. Jetzt wird die Sache brisant. Ich nehme an, Philippus hat gesagt, der wurde schon ganz nervös. Er hat gesagt, Mensch, Jesus, du hast so toll gepredigt. Die Leute haben dir die Worte von den Lippen abgelesen. Die Leute waren geduldig. Und du hast wirklich tolle Sachen gemacht, die Wunder, die du getan hast. Aber nun lass die Leute mal nach Hause gehen. Was du hier machst, ist sehr gefährlich. Die Leute haben Hunger. Und wenn ein Mensch Hunger hat, dann wird er manchmal unmöglich. Versau doch jetzt nicht diese ganze Atmosphäre, sondern lass doch diesen schönen Gottesdienst, den alle so erlebt haben mit dir, lass uns den sozusagen jetzt abschließen, du sprichst noch einen Segen, dann gehen alle nach Hause und gut war's. Das wär's doch gewesen, alle hätten gut geredet, aber sich lagern lassen, das geht jetzt ganz und gar nicht. Das heißt mit anderen Worten, manchmal kommen wir in Situationen, die sind höchst explosiv. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Sie soll dich lagern. Und dann kommt dieser Junge ins Spiel, der überhaupt nicht irgendwie genannt wird. Es wird nur genannt, dass da ein Junge ist mit diesem Gerstenbrot und diesen Fischen. Der sagt auch nichts. Der steht da nur rum. Toll, ne? Ihr Lieben, manchmal gibt es Situationen, da dürfen wir nur rumstehen. Das halten wir nicht aus. Rumstehen. Das ist für uns untätig. Das ist überhaupt nicht, wie soll man sagen, das bringt ja gar nichts. Man muss das schaffen. Nicht? Man muss was bewirken. Man muss was bewegen in dieser Welt. Dieser Junge steht nur rum. Das halten wir nicht aus. Das bedeutet immer für uns Stillstand. Stillstand. Aber bei Jesus ist das... bedeutet das etwas ganz anderes. Bei Jesus bedeutet es Stille werden. Stille werden. Mal aufhören zu reden. Aufhören zu labern. Welches Gebet ist oft so labrig, dass wir Jesus voll labern? Entschuldigt, dass ich jetzt mal so drastisch bin, aber ich predige mir selbst. Ja? Manchmal müssen wir still werden, damit er etwas tun kann. Manchmal müssen wir still werden, damit wir hören können, das, was er tun will. Manchmal müssen wir ihn reden lassen, damit er etwas bewirken kann durch uns. Das müssen wir zulassen. Und deswegen müssen wir diesen, das ist gar kein Stillstand, sondern das ist im Grunde genommen ein geistliches Hören. Und um richtig hören zu können, muss man still werden, muss man den anderen reden lassen. Ich weiß, dass wir so in einer Zeit leben, wo wir immer gerne den anderen ins Wort fallen, immer diskutieren und dann wird man manchmal so aggressiv, man lässt den anderen nicht ausreden und plötzlich kommt eine Atmosphäre zustande und am Ende hat nichts gebracht. Alle haben mal was gesagt, nach dem Motto, schön, dass wir da geredet haben darüber. Aber es hat nichts gebracht vom Ergebnis. Bei Jesus müssen wir still werden, damit wir hören können, was er sagen will, was wir tun sollen. Und deswegen ist es wichtig, sich erstmal zu lagern, zu setzen. Und Jesus nahm dann diese Brote und diese Fische, die er bekommen hat von dem Jungen, der da nur rumstand, der nichts sagt, aber er gibt das Brot ab. Er war nicht so, dass er sich vom Acker gemacht hat, nach dem Motto, der will ich jedenfalls satt. Wir wissen nicht, warum der da stand, aber er stand plötzlich da. Und er übergibt Jesus diese Brote und diese Fische. Ohne Worte. Ohne einen Kommentar. Nach dem Motto, kriege ich nachher doppelt so viel wieder oder so. Lässt sich das auch nicht bezahlen. So ergibt es. Ich habe mir mal so die Frage gestellt, was hat dieser Junge eigentlich erwartet? Das ist ganz untypisch, wenn einer nur Brote und Fische hat und die anderen nichts. Ne? Das ist so eine komische Situation. Aber vielleicht hat der Junge, das ist jetzt meine Interpretation, entschuldigt, dass ich das sage, aber vielleicht hat er so im Herzen gewusst, Jesus wird irgendwas da schon mitmachen. Jesus wird schon irgendwas damit machen. Interessanterweise nimmt Jesus immer Kinder, um etwas manchmal deutlich zu machen, was Glaube bedeutet, was Vertrauen bedeutet. Benutzt er oft Kinder, weil die sehr vertrauenswürdig sind, weil die sagen, was sie denken. Und ich denke, die haben die Worte Jesus ganz anders gehört, haben gesagt, nun wollen wir es mal ausprobieren. Warum kann er nicht auch in dieser Situation was machen? Und wie heißt es so schön? Jesus nahm die Brote, dankte. Für was hat er eigentlich gedankt? Ich glaube, er hat für die Situation erstmal gedankt. So nach dem Motto, ist es so meine eigenen Worte, dank dir Jesus, du hast mich in diese Situation hineingebracht, aber du wirst mich aus dieser Situation auch wieder rausholen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was da kommen soll, aber du wirst es schon wissen. Du wirst schon was draus machen. Ich glaube, das waren seine Worte. Du hast mich hier hineingestellt und du wirst mich auch hierhin durchführen. Vielleicht sollten das auch manchmal unsere Worte sein. Herr, du hast mich da jetzt hineingestellt, du wirst mich da auch durchführen. Amen. Und es wird zu einem Ergebnis kommen, hundertprozentig. Und hier kommt es auch zum Ergebnis. Die Brote werden mehr, die Fische werden mehr und alle werden satt. Was sagt uns das? Es macht uns deutlich, dass du und ich, wir brauchen keine Angst haben, dass wir irgendwie auf der Strecke bleiben, dass wir hängen bleiben, dass wir abgehängt werden. Sondern du und ich, wir erreichen das Ziel. Ganz klar. Oft wird es so beim Sport immer so, beim Marathonlauf, ich habe mir jetzt mal wieder einen angeguckt, beim Marathonlauf, oft werden immer nur die Ersten sozusagen gesehen, die einlaufen ins Ziel. Da ist die Presse dann noch da, da werden die interviewt. Und die letzte Garnitur, die dann einläuft, dann ist schon alles abgebaut. Die Kameras, die Mikrofone, die Journalisten sind weg. Das nimmt keiner mehr wahr. Da nimmt keiner mehr von Notiz. Da gibt es auch kein Foto, sondern nur die Ersten. Jesus sieht alles, sieht deine und meine Bedürfnisse. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass du auf der Strecke bleibst, sondern du und ich, wir werden satt. Alle. Alle gleichzeitig. Das ist das Schöne. Und dafür sorgt Jesus. Und es bleibt sogar noch sehr viel übrig. Das ist interessant, dass das hier genannt wird. Es werden noch Brote und Fische bleiben übrig. Die sollen nicht umkommen, die werden eingesammelt. Das heißt, es ist also reichlich da. Und nun kommt es zur folgenden Situation, als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn zu ergreifen und ihn zum König zu machen, zum Brotkönig, will ich mal sagen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Hat mir mal die Frage gestellt, was hat er da denn gemacht? Die meisten werden jetzt sagen, er hat gebetet, klar hat er gebetet. Ich denke, er hat gebetet, gesagt, danke Jesus, dass du das, danke Herr, Gott Vater im Himmel, dass du das geregelt hast. Und danke, dass die Jünger vielleicht wieder etwas gelernt haben von dem, was ich ihnen deutlich machen wollte. Ja? Das ist das Schöne. Jesus führt ihn durch. Jesus bleibt auch nicht auf der Strecke. Gott, der Vater im Himmel, lässt ihn nicht hängen, so wie Jesus uns auch nicht hängen lässt. Wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann bedeutet das 24 Stunden rund um die Uhr. Damit kannst du leben. Damit kannst du gut leben. Es ist wichtig, dass du bei all deinen Berechnungen, die du für dein Leben machst, beschreitest, dass du ihn in diesen Berechnungen mit einbeziehst. Das ist ganz wichtig. Rechnen muss jeder von uns. Und ich weiß, dass manche Menschen zu kämpfen haben, wenn es so um das Leben geht, um das Alltägliche, um das Auskommen. Ich weiß, das ist schwierig, manchmal sehr notvoll. Aber Gott kann auch in diesen Situationen helfen. Da kann er mit seinen ganz neuen Berechnungen kommen. Und das Wichtige ist, dass wir uns darauf einlassen, weil seine Berechnungen gut sind, weil sie zum Ziel führen. Und weil wir da nicht irgendwie neidisch werden oder was weiß ich, oder Angst haben müssen. Das ist das, was Jesus sich wünscht von dir und mir. Erglaube das, bezieh das in deine Berechnung mit ein, und du wirst gute Erfahrungen machen. Amen.